Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Am Mikrofon ist Carsten Schröder. Manchmal kann man ja den Eindruck haben, als seien die Lungenkrankheit Covid-19 und das neue Coronavirus die einzigen medizinischen Probleme, unter denen Menschen leiden können. Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt andere lebensbedrohliche Krankheiten, die in der jetzigen Krise möglicherweise besonders gefährlich sind. Allen voran die Herzerkrankungen. Nach wie vor sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer 1 in Deutschland, auch in Zeiten von Corona. Nun stellt sich die Frage, ob es da möglicherweise Wechselwirkungen gibt. Sind Herzpatienten im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus womöglich besonders gefährdet? Kann das Virus auch das Herz schädigen? Was müssen Herzpatienten, die regelmäßig ihre Medikamente einnehmen sollen, jetzt besonders beachten? Sie können uns dazu anrufen. 00800 4464 4464. So lautet die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herzerkrankungen, ein besonderes Risiko in Zeiten von Corona. Wir haben zwei Experten zugeschaltet, die ihre Fragen beantworten können. In Berlin, in der Charité, in der Klinik für Kardiologie und Angiologie, hört uns der Direktor der Klinik, Professor Karl Stangl. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Und in Würzburg an der Universitätsklinik ist uns Professor Georg Ertl zugeschaltet, der Direktor des Uniklinikums Würzburg. Im Moment noch telefonisch, wir hoffen auf eine Leitung. Guten Morgen nach Würzburg, Herr Professor Ertl.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Herr Professor Ertl, Covid-19 ist eine Lungenerkrankung, keine Herzerkrankung. Inwiefern können Herzerkrankungen in der jetzigen Pandemie ein besonderes Risiko darstellen?
Herzkranke sind systemisch krank und damit auch besonders anfällig gegenüber Komorbiditäten. Außerdem sind sie von Haus aus älter und haben deshalb ein höheres Risiko, haben aber eben zusätzlich auch häufig Risikofaktoren wie Diabetes oder Bluthochdruck, die sie insgesamt anfälliger auch machen gegen Infektionskrankheiten und auch gegen einen schlechteren Verlauf von Infektionskrankheiten.
Gibt es besondere Risikogruppen? Sie haben Diabetespatienten eben schon mal genannt.
Ja, also wahrscheinlich, wir wissen ja noch nicht so furchtbar viel über diese Covid-Erkrankung, aber wahrscheinlich sind es eben die Patienten auch mit Herzschwäche, die da besonders empfänglich dafür sind. Aber das wollen wir jetzt gerade erstmal untersuchen.
Herr Professor Stangl in Berlin, Herzerkrankungen sind nun ein weites Feld. Die mit Abstand häufigste Todesursache weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mal ganz einfach gefragt, welche konkreten Krankheitsbilder oder Beschwerdebilder meinen Kardiologen, wenn sie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen?
Unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen fallen zum einen die koronare Herzerkrankungen oder ischämische Erkrankungen, also Durchblutungsstörungen am Herzen, an den Beinen, an den Hirnversorgung, Gefäßen, also das ist die eine Gruppe. Das zweite Herz sind Erkrankungen der Herzklappen, ist ein großes Feld. Das dritte sind Herzrhythmusstörungen, die akut bedrohlich werden können. Und das vierte sind natürlich, wie Kollege Ertl schon angedeutet hat, das weite Feld der des Herzmuskelbefalls, das sekundär als Schädigung der genannten Vorerkrankungen auftreten kann, das aber auch angeboren oder durch Entzündung, zum Beispiel hier jetzt auch mit dem SARS-CoV-2-Virus hier, akut auftreten kann.
Und wie sieht denn nun der Zusammenhang zwischen Covid-19 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus?
Der Zusammenhang ist vielfältig. Es gibt direkte Interaktion mit dem Herz-Kreislauf-System. Wir sehen bei den schwerst erkrankten Patienten, die intensivpflichtig wären, dass wir in einem nicht unerheblichen Prozentsatz einen Befall des Herzmuskels, also eine Virusinfektion des Herzmuskels selber haben. Wir sehen akute Einschränkungen der Pumpfunktion dieser schwer kranken Patienten. Wir sehen, dass bei Patienten im schweren Intensivverlauf bis zu 25% Herzbotenstoffe, Troponine, ansteigen, also wie bei Infarkten zum Beispiel. Wir wissen dann, dass die Sterblichkeit zwischen 5- und 10-fach erhöht ist. Und wir haben noch eine Besonderheit, dass im Rahmen dieser Virusinfektion eine offensichtlich gesteigerte Gerinnbarkeit des Blutes auftritt, das zum einen ein bis zu 20-30% bei Intensivpatienten zu Embolien, zu Lungenembolien und akuter Belastung der rechten Herzkammer führt, aber wahrscheinlich auch im Arteriensystem. Also das heißt zum Beispiel an den Herzkranzgefäßen, eventuell eine gesteigerte Gefährdung durch akute Thrombosen, sprich Infarkte, machen kann.
Heißt das jetzt, dass also da das Herzinfarktrisiko größer geworden ist dann für den Patienten?
Man weiß es nicht genau für die Covid-19-Erkrankung. Man weiß aber, dass bei Patienten nach Lungenentzündungen, die diese Patienten ja bei schweren Verlaufsfällen entsprechend haben, das Infarktrisiko bis um den Faktor 5 gesteigert werden kann. Wir gehen davon aus, dass es ein allgemein inflammatorisches Entzündungsgeschehen im Körper ist und dadurch eben anfällige Segmente in den Herzkranzgefäßen zum Beispiel zur Ruptur, zum Platzen, zur Gerinnselbildung hier gebracht werden können. Also wir können es nicht genau feststellen. Wir sehen eher fast ein Paradox, nämlich vielleicht ist es auch die Einschätzung vom Kollegen Ertel, dass wir im Moment weniger Infarkte in den Rettungsstellen sehen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich weniger Infarkte gibt, überhaupt nicht gegeben ist. Und wir eher davon ausgehen müssen, dass die Patienten aus Angst vielleicht sich zu infizieren, Symptome, die in diese Richtung zeigen würden, missachten, hintanstellen oder später kommen. Und wenn wir Infarkte sehen, sehen wir zum Teil Verlaufsformen, die viel schwerer sind. Also das heißt, lang ausgestandene Infarkte über Stunden, über Tage mit Komplikationen wie Ausriss von Herzklappen, solchen Dingen, die wir seit 30 Jahren fast nicht mehr kennen mit der modernen Infarkttherapie.
Dann lassen Sie uns Professor Ertel gleich nach diesem Paradox fragen. Beobachten Sie das auch, dass weniger Patienten wegen Verdacht auf Herzinfarkt jetzt ins Krankenhaus gehen?
Also das scheint so zu sein. Das sind natürlich jetzt so ein bisschen noch Bauchgefühle, wie Kollege Stange auch sagt. Aber das berichten auch die Neurologen von ihren Schlaganfalleinheiten, dass die derzeit nur halb belegt sind. Und der Verdacht ist wirklich hart, dass Patienten sich nicht in die Klinik trauen, weil sie sagen, da werde ich noch infiziert oder aus welchen Gründen auch immer. Das wird sicherlich ein Gebiet auch für die Forschung jetzt sein, das zu analysieren.
Also haben die Patienten Angst, jetzt ins Krankenhaus zu gehen und sich dort eventuell anzustecken?
Das ist unsere Vermutung, ja, dass das so ist, dass sie sich dort vielleicht anstecken könnten. Das ist so eine Sache. Das andere ist aber auch, dass sie sagen, die haben ja dort Wichtigeres zu tun und ich habe jetzt da so ein bisschen Brustschmerzen. Das halte ich aus und in Wirklichkeit ist das ein katastrophaler Herzinfarkt.
Das wäre dann ja auch eigentlich eine lebensbedrohliche Situation, in der die Patienten dann sind und nicht ins Krankenhaus gehen.
Definitiv, und da müssen wir dringend dazu aufrufen, dass die Patienten weiterkommen, die jetzt akute Probleme haben, aber auch die vielleicht im Rahmen ihrer chronischen Erkrankung überwachungsbedürftig sind. Das gewährleisten alle Krankenhäuser, dass diese Patienten nach wie vor weiter auf höchstem Level auch wie gewohnt versorgt werden.
Vielleicht können wir das nachher auch noch weiter vertiefen, das Thema. Wir wollen ja natürlich auch über Herzerkrankungen sprechen. Und ein Punkt bietet sich ja jetzt auch an, die Frage, ob das Coronavirus auch das Herz befallen kann. Ist das möglich, Herr Professor Ertel?
Das ist definitiv möglich, hat ja Professor Stangl auch schon aus eigener Erfahrung berichtet. In Berlin haben sie ja viele Covid-Fälle und wir sehen das auch. Und bisher haben wir jetzt nicht den Eindruck, dass die Patienten, die bei uns verstorben sind, jetzt an dieser Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, verstorben sind. Aber wenn man noch mehr Fälle hat, wird das sicher auch der Fall sein.
Herr Professor Stangl, welche Symptome spürt ein Patient, wenn er eine Herzmuskelentzündung hat?
Die Symptome können vielfältig sein in Abhängigkeit von der Schwere des Befalls. Das kann Luftnot sein. Eine Myokarditis, also Entzündung durch Viren, kann genauso imponieren wie ein Herzinfarkt mit Herzschmerzen. Die können auch bewegungs- oder atemabhängig sein. Es kann akute Luftnot auftreten. Der Patient kann merken, das Herz stolpert. Also Herzrhythmusstörungen sind sehr häufig. Es ist also ein vielfältiges klinisches Erscheinungsbild, das in Abhängigkeit vom Schweregrad, aber zum Beispiel wie ein Herzinfarkt, imponieren kann und wir das manchmal nicht unterscheiden können, bis wir über eine Koronarangiographie, also Darstellung der Herzkranzgefäße, die Herzmuskelentzündung oder den Infarkt ausschließen oder bestätigen und die andere Diagnose dann feststellen.
Und wie behandeln Sie dann eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung?
Die Herzmuskelentzündung wird behandelt, indem es ist ein intensivmedizinisches, also wir gehen jetzt vom schweren Verlauf wieder aufs Krankheitsbild, dass Sie in der Regel mit den Medikamenten behandeln, die für die akute Entlastung des Herzens oder auch für die chronische Therapie der Herzmuskelschwäche gegeben werden. Das Zweite ist, eine Herzmuskelentzündung kann so fulminant, so tragisch verlaufen, dass das Herz in wenigen Tagen zerfallen würde. Dann haben wir heute die Möglichkeit, über sogenannte extrakorporale Systeme, also Herz-Lungen-Maschinen, die wir als Kardiologen anschließen können an die Vene, an die Arterie, das Blut, also die Pumpfunktion des Herzens, aber auch die Oxygenierung, die Versorgung des Sauerstoff, des Kreislaufes mit Sauerstoff hier von außen für bestimmte Zeiten zu übernehmen und zu hoffen, dass sich der Herzmuskel bald erholt und dann auch, wenn es nicht der Fall sein sollte, sind eben Kunstherzen über einen bestimmten Zeitraum oder die Transplantation sind dann die Alternativen. Man muss aber dazu sagen, dass Herzmuskelentzündungen in der Regel nicht diese Dramatik haben, sondern 90% der Fälle, 95% verlaufen jetzt nicht in diesem fulminant dramatischen Verlauf, wie ich sie darstelle.
Herr Professor Ertl, die Covid-19-Erkrankung ist ja noch relativ neu und unbekannt. Die Ärzte kennen sie noch nicht so gut. Gibt es denn zum Zusammenhang mit Herzerkrankungen und Viren Erfahrungen mit früheren Influenza-Grippewellen?
Ja, das ist eigentlich ziemlich identisch zu dem, was Professor Stangl da auch schon beschrieben hat, dass es da auch eben Herzmuskelentzündungen gibt, die aber im Allgemeinen eben relativ gutartig verlaufen. Aber auch da gibt es immer wieder, und das ist eben ganz typisch für die Herzmuskelentzündung, dass die von Viren auch hervorgerufen wird. Und auch da gibt es immer wieder schwere Verläufe.
Herr Professor Stangl, wenn man über Herzerkrankungen spricht, darf man eine Volkskrankheit auf keinen Fall vergessen, nämlich den Bluthochdruck. Ist Bluthochdruck ein besonderes Risiko für Corona-Patienten?
Bluthochdruck gehört zu den Risikofaktoren sehr wohl. Aber wie Professor Ertl im Prinzip schon gesagt hatte, weil es in einem Kontext, in einem Potpourri von Risikofaktoren des systemerkrankten kardiovaskulären Patienten steht, drücke ich es mal so auf. Trotzdem, die Frage ist höchst relevant, wie Sie sagen. Wir müssen bedenken, wenn wir über Deutschland sprechen, dass wir etwa eine Prävalenz, also 20% der Gesamtbevölkerung in Deutschland hat Bluthochdruck. Und wenn wir jetzt in die Risikogruppe gehen, der Älteren, von denen wir wissen, dass sie anfällig gegen das SARS-Virus sind, über 65% haben 2/3 aller Menschen in Deutschland einen arztdiagnostizierten Bluthochdruck. Also wenn Sie jetzt in dem Bereich abschätzen, haben wir etwa 15 Millionen Patienten in Deutschland mit Bluthochdruck. Das ist eine endemische Erkrankung. Und der Kontext ist natürlich speziell zu jetzt der Covid-19-Erkrankung, dass diese Patienten mit bevorzugt eigentlich mit exzellenten Medikamenten, nämlich Hemmern des Renin-Angiotensin-Systems, sogenannten ACE-Hemmern oder AT1-Antagonisten, behandelt werden, die in der Laienpresse angeschuldigt werden, dieses Einschleuse-Eiweiß für das Virus etwas hoch zu regulieren. Und das ist das Problem, weil uns die Patienten überhäufen mit Anrufen, muss ich jetzt meine ACE hemmen, muss ich meinen AT1-Antagonisten absetzen? Und das ist ein richtiges Problem.
Worauf müssen Patienten, die unter Bluthochdruck leiden, generell jetzt achten? Nicht nur auf die ACE-Hemmer, auf die wir später bestimmt noch mal genauer eingehen können. Was sollten die besonders beachten?
Es gibt überhaupt keinen Grund. Also die beste Einstellung und die besten körperlichen Konditionen in eine etwaige Infektion zu gehen, ist ein gut eingestellter Bluthochdruck. Und es gibt überhaupt keinen Grund, an einer guten Medikation in irgendeiner Form das abzusetzen, zu modifizieren. Es gibt überhaupt keine Evidenz, dass diese Substanzgruppen, um das schon mal vorwegzunehmen, hier etwas Schlechtes, aber auch nichts Gutes bewirken. Aber wir wissen, absetzen oder Modifikation heißt halt bei Bluthochdruck, dass bestimmte Patienten akut dekompensieren können. Das heißt also in die Blutdruckkrise reinstehen können. Dass Rhythmusstörungen häufiger ausgelöst werden, dass es vor allem das Vorflimmern, das auch mal schnell sein kann, dass auch ein Problem aufgehen kann und natürlich mittelfristig Schlaganfallrisiko, Infarktrisiko, all diese Dinge steigern. Also die beste Wappnung gegen eine mögliche Infektion ist ein gut eingestelltes Medikamentös.
Was ist denn mit den Patienten, die medikamentös gut eingestellt sind, wo eigentlich scheinbar alles in Ordnung ist? Gelten die als Risikopatienten oder nicht?
Naja, die haben ja nicht umsonst diese Medikamente und sie sind in der Regel, wenn Sie sehen, über 65 älter. Sie haben in der Regel Veränderungen des Herzmuskels in Form der Wandverdickung, einer sogenannten diastolischen Dysfunktion. Sie haben eventuell die Herzschwäche, die Professor Erdl schon erwähnt hat. Sie haben manchmal einfach Lungenerkrankungen mit dabei, weil sie geraucht haben, eine koronare Herzerkrankung, auch eine COPD entwickelt haben und somit müssen wir den Großteil dieser Patienten schon als mit höherem Risiko behaftet sehen. Aber die beste Ausgangssituation, wie gesagt, ist ein gut eingestellter Hochdruck oder Herzmuskelschwäche in diesem Bereich auch zu belassen.
Herr Professor Erdl, eines Ihrer Spezialgebiete ist die Herzinsuffizienz, also die Herzschwäche, über die wir gerade gesprochen haben. Und Ihr Klinikum hat auch darauf hingewiesen, dass für Patienten mit Herzinsuffizienz das Coronavirus besonders riskant sei. Warum ist für diese Patienten das Coronavirus so besonders riskant?
Ja, also diese Patienten sind eben im Mittel jetzt weltweit, da machen wir ja gerade eine große Studie, 65 Jahre in unserem Kollektiv hier in Würzburg, 75 Jahre alt und haben im Schnitt 5 Begleiterkrankungen. Das heißt also, die Herzschwäche ist jetzt kein Problem des Herzens, sondern das ist eine Systemerkrankung, die insgesamt den Patienten labil macht. Wenn er eine zusätzliche Infektion bekommt, ist er ein Höchstrisikopatient, weil sein Herz-Kreislauf-System das nicht gut mitmacht. Und zusätzlich eben die vielen Risikofaktoren, die er im Laufe seines Lebens bei sich versammelt hat, die machen ihn auch zum Covid-Hochrisikopatienten.
Viele Herzinsuffizienzpatienten erhalten als Medikament häufig ACE-Hemmer. Auch darüber hat Professor Stangl schon gesprochen. Da gibt es beim Coronavirus ein Problem. Worum geht es dabei?
Also das Problem ist im Moment noch ein Laborproblem, also etwas aus der Laborforschung. Wir wissen, dass es 2 Enzyme ACE gibt und eins davon, das ACE2, benutzt das Virus, um in die Zelle zu kommen. Das heißt, das ist der Rezeptor für das Virus und den braucht es. Und wenn jetzt ACE-Hemmer gegeben werden, die blockieren nur das andere ACE und dann hat man messen können eben in vitro, also im Versuch, dass der Rezeptor für das Virus hochgeht.
Sind denn ACE-Hemmer nun ein Risiko für den Patienten?
Das können wir so eben überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Die sind von größter Bedeutung. Das hat Professor Stangl für den Bluthochdruck gerade gesagt. Und für den Patienten mit Herzschwäche sind sie, würde ich mal sagen, fast noch wichtiger. Sie sind die Medikamente, die wirklich zu einem längeren Leben führen, zu einem besseren Leben bei den Patienten. Und wir haben jetzt aus der Klinik heraus bisher keinen Hinweis dafür, dass die Covid begünstigen. Aber wir haben dazu keine Daten, die müssen wir eben jetzt gerade erst erheben.
Herzerkrankungen, ein besonderes Risiko in Zeiten von Corona. Unsere beiden Experten sind Professor Karl Stangl, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Charité in Berlin, und Professor Georg Ertl, Direktor des Uniklinikums in Würzburg. Bevor wir Ihre Hörerfragen zu Herzerkrankungen und deren besonderen Risiken während der Corona-Pandemie beantworten, wollen wir noch über zwei andere aktuelle medizinische Themen berichten, nämlich Medikamentenfälschungen, die jetzt während der Krise besonders aufgefallen sind, und über die Empfehlungen der Lungenärzte zur Beatmungstherapie. Die intensivmedizinische Beatmung mit einer Maschine ist eines der zentralen Themen bei der Behandlung von Covid-19. Die Frage war ja lange, stehen dazu genügend Beatmungsgeräte und genug Intensivbetten zur Verfügung und gibt es genug ausgebildetes Personal, das die Geräte bedienen kann? Covid-19 ist eine neue Erkrankung. Dementsprechend viele Unsicherheiten gibt es auch, gerade bei der Behandlung schwerkranker Patienten. Ärzte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin haben jetzt eine wissenschaftliche Empfehlung veröffentlicht zu Covid-19. Am Freitag wurde die Empfehlung vorgestellt. Unsere Kollegin Christina Sartori hat das verfolgt. Christina Sartori, worum geht es genau in der Empfehlung?
Es geht darin darum, wie Covid-19-Patienten, bei denen die Krankheit schwer verläuft, wie die am besten behandelt werden. Also konkret, auf welche Kriterien sollten Ärzte achten, um zu entscheiden, ob der Patient beatmet werden muss, und dann auch, wie das geschieht, also mit welcher Methode. Dann geht es auch darum, wie schützt sich das medizinische Personal bei bestimmten Eingriffen am besten, welche Regeln gelten da, und auch wann und wie kann die Beatmung wieder beendet werden. Auch das ist ja wichtig. Das sind alles Empfehlungen, die auf dem basieren, was man bisher weiß. Und das ist sehr wichtig, weil es gab da doch einige Unruhe und Unklarheiten unter Ärzten, auch in der Bevölkerung, insbesondere über den Aspekt der Beatmung über einen Schlauch, das ist die sogenannte Intubation.
Und damit meinen Sie die Behauptung eines Pneumologen, dass diese Beatmungsmethode den Patienten schaden würde und dass dadurch viele Patienten versterben würden.
Genau, genau. Da kursierten Mails hier in Deutschland, in denen das behauptet wurde. Auch einige amerikanische Ärzte sagten Ähnliches aus. Aber man hat jetzt noch mal ganz klar festgestellt, das stimmt so nicht. Es ist schon so, dass einige Covid-19-Patienten, die künstlich beatmet wurden, versterben. Das ist auch schon ein gewisser Prozentsatz. Aber die sterben nicht durch die Beatmung, sondern trotz der Beatmung. Man muss sich mal klar machen, es ist ja eben so, dass die Patienten, die künstlich beatmet werden, das sind ja auch die, denen es besonders schlecht geht. Also die haben dann auch meistens ein oder mehrere Vorerkrankungen, Herzprobleme oder Bluthochdruck. Und diese Vorerkrankungen, die sind wahrscheinlich dann auch am Ende mitverantwortlich dafür, für das Versterben. Wichtig ist es eben, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ein Patient intubiert wird. Also wann man ihn betäubt und dann diesen Schlauch in die Luftröhre einführt. Dann wird er, wenn dieser Schlauch eingeführt wurde, wird der Patient über eine Maschine dann sauerstoffreiche Luft bekommen. Die wird da so reingepumpt. Mhm. Und dieser Zeitpunkt, der ist ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Und deswegen auch diese Empfehlung, damit Ärzte wissen, worauf sie dabei achten sollten.
Damit sie nicht zu früh oder zu spät intubieren.
Genau, denn beides kann fatale Folgen haben. Also zu früh intubieren, weil das Intubieren ist schon ein Eingriff, den man nur macht, wenn es unbedingt notwendig ist. Der Patient bekommt, wie gesagt, eine Narkose, bleibt dann im künstlichen Koma. Der muss sehr gut überwacht werden währenddessen. Das will man natürlich, wenn es irgend möglich ist, vermeiden. Manchmal muss es aber sein, und da scheint es bei Covid-19 häufig so zu sein, dass die Patienten sich relativ schnell verschlechtern, also innerhalb weniger Stunden nur. Und in dieser kritischen Phase muss der Patient also sehr engmaschig beobachtet werden. Das ist auch in der Empfehlung angegeben. Da muss man gucken, wie viel Sauerstoff ist im Blut, wie schwer oder leicht fällt die Atmung und auch noch andere Werte. Das muss man ganz engmaschig begucken, weil damit man diesen Zeitpunkt nicht verpasst. Man will vermeiden, dass man dann ganz plötzlich und hektisch unter Zeitdruck intubieren muss, weil es ist schlecht für die Ärzte, Denn dabei entstehen noch mehr Aerosole, über die man sich anstecken kann, als bei einer geplanten Intubation. Und für den Patienten ist es halt auch nicht gut.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass Ärzte oder auch Pflegepersonal sich anstecken, wenn ein Patient beatmet wird?
Das hängt auch von der Art der Beatmung ab. Also am größten ist die Gefahr wohl tatsächlich, wenn ein Patient intubiert wird. Da wird auch gesagt, da sollte so wenig Personal wie möglich im Raum sein und das sollte dann auch die volle Schutzkleidung tragen. Etwas weniger groß ist das Risiko, wenn ein Patient eine Sauerstoffmaske trägt oder einen Nasenring, über den dann Sauerstoff direkt in die Nase gepustet wird. Aber auch da gilt, es könnten sich ja Aerosole in der Luft sammeln, so Lufttröpfchen, über die man sich auch eventuell anstecken könnte. Und deswegen wird auch da empfohlen, Schutzkleidung zu tragen und auch öfter mal zu lüften, damit diese Luft schnell entweichen kann. Es ist aber so, auch das wurde nochmal festgehalten, bei ausreichender Schutzkleidung sind Ärzte und Pflegepersonal ausreichend geschützt und können sicher arbeiten. Und man muss sagen, dass sich mittlerweile ja die Situation bezüglich Masken und Kitteln und so weiter in den Krankenhäusern verbessert. Das ist ja eine ganz gute Nachricht.
Gott sei Dank. Vielen Dank, Christina Sartori in Berlin. Leider gibt es auch bei der Corona-Pandemie skrupellose Geschäftemacher, die die Sorgen ihrer Mitmenschen mit zweifelhaften Methoden ausnutzen. Wucherpreise für Atemschutzmasken sind dabei noch das harmloseste Problem. Die meisten Betrügereien laufen über das Internet. Da werden Medikamente angeboten, die angeblich bei einer Infektion mit dem Coronavirus helfen sollen. Solche dubiosen Angebote sind zuerst in China aufgetaucht, wenig später aber auch in Italien, Spanien, Großbritannien und den USA. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland, kurz BfArM, warnt jetzt davor, Medikamente über dubiose Quellen im Netz zu beziehen. Martin Winkelheide hat mit Vertretern der Arzneimittelbehörde gesprochen. Werden auch bei uns solche angeblich gegen Corona wirksamen Medikamente angeboten?
Naja, es ist eine internationale Entwicklung, dass verstärkt solche Präparate im Netz angeboten werden. Das Internet kennt keine Grenzen und darauf reagiert BfArM, die Behörde.
Und welche Gefahren sieht das BfArM?
Es sieht vor allem drei Gefahren. Also im Netz illegal angebotene Medikamente sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht. Das bedeutet, ich weiß nicht, was ich da kaufe und was ich einnehme. Zum Zweiten ist es riskant, Medikamente ohne Absprache mit seinem Arzt zu nehmen. Und drittens gibt es eben noch kein Medikament, von dem, also Stand heute, wissenschaftlich hart erwiesen ist, dass es tatsächlich bei einer Corona-Infektion hilft. Also kurzum, Medikamente aus dubiosen Quellen zu beziehen, das ist mit großen Risiken verbunden, auch dem Risiko, eben seiner Gesundheit zu schaden.
Und welche Medikamente werden im Netz angeboten?
Das Feld ist recht groß und auch unübersichtlich. Antivirusmedikamente sind dabei, Malaria-Medikamente, aber auch vieles im Graubereich, so zwischen Medikament und Nahrungsergänzungsstoffen, also auch pflanzliche Präparate, Wurzelextrakte von speziellen Pflanzen, Vitaminkombinationen oder sogar Bleichmittel. Alles Stoffe, die auch in den sozialen Medien diskutiert werden und zum Teil eben auch gehypt worden sind.
Und da auch beworben werden.
Ja, und die Werbung läuft im Prinzip so, dass die entweder auf Online-Plattformen, Handelsplattformen geschaltet wird, Alibaba, eBay, und dann Kunden auf die Online-Seiten von Anbietern gelockt werden oder eben über Nachrichtendienste wie Twitter dann eben so Lock-Nachrichten platziert werden, was angeblich gut gegen Corona wirkt und den Tweet dann mit einem Link zu versehen. Oder eben ganz konventionell, kennt man ja seit vielen Jahren auch von anderen Präparaten, Potenzmitteln zum Beispiel, dass Massenmails verschickt werden.
Ein Problem liegt dabei auf der Hand. Viele dieser Mittel sind wahrscheinlich Fälschungen. Welche Gefahren gehen von denen aus?
Unkalkulierbare, muss man sagen. Die Vertreiber von den Mitteln unterziehen sich ja keiner staatlichen Prüfung oder Qualitätskontrolle. Die Mittel werden illegal vertrieben und ich weiß nicht, ist da wirklich drin, was draufsteht? Ist überhaupt ein Wirkstoff drin? Und falls doch, welche anderen Substanzen, zum Beispiel zum Strecken, sind benutzt worden? Also ich kann nicht wissen, wirkt es, wie wirkt es, welche vielleicht sogar auch lebensbedrohlichen Nebenwirkungen können auftreten. Und daher der Rat der Behörde von BfArM, wenn wir Medikamente übers Internet kaufen wollen, dann bitte nur aus sicherer Quelle.
Heißt das konkret auch in einer Internetapotheke?
Also ja, genau gesagt sogar in einer in Deutschland registrierten Online-Apotheke.
Und wie erkennt man die?
Die haben ein gleiches Logo alle mit grünen und weißen Streifen drauf, drin eingebettet ist so ein weißes Kreuz, darunter ist eben die deutsche Fahne und klicke ich auf das Logo, gelange ich zu BfArM oder eben direkt zum Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI. Und da wird die Liste der legal betriebenen Online-Apotheken gepflegt. Ist die Apotheke mit dabei, kann ich also sicher sein, dass ich wirklich nur legale, sichere, qualitätskontrollierte Medikamente finde und kriege. Ist die Apotheke nicht auf der Liste, Finger weg, nicht da einkaufen. Klarer Rat.
Ja, aber über solch eine sichere Apotheke werde ich dann wahrscheinlich nicht die im Netz angepriesenen Mittel bekommen.
Nein. Also Medikamente müssen bei uns ja vom Arzt verordnet werden. Der stellt ein Rezept aus. Es gibt aber noch kein Medikament, das nachgewiesenermaßen einer Corona-Infektion vorbeugen oder sie heilen kann und also über Rezept zu bekommen ist. Es gibt zwar eine Reihe von Wirkstoffen, die sind ja auch in den Medien, die möglicherweise helfen. Die werden zurzeit aber ausschließlich in Kliniken eingesetzt und zwar im Rahmen von Studien. Und in diesen Studien wird geprüft, ob und wie gut die Mittel wirklich helfen, wie gut oder schlecht sie verträglich sind, also welche Nebenwirkungen, mit welchen Nebenwirkungen zu rechnen ist. Und dazu zählen eben die Malaria-Mittel, Wirkstoffe, die gegen das Ebola-Virus entwickelt wurden, zum Beispiel Remdesivir, Mittel gegen HIV-AIDS, also die Protease-Hemmer und gegen die Virusgrippe, die Influenza. Aber die Studien sind eben noch nicht abgeschlossen und es gibt noch kein Mittel, von dem wissenschaftlich erwiesen ist, dass es wirklich hilft. Und solange können diese Mittel auch nicht auf Rezept verordnet werden. Anders sieht es natürlich aus, wenn es um Beschwerden geht, die im Verlauf einer Corona-Infektion auftreten können, also etwa Kopfschmerzen oder Fieber, da gibt es Mittel, die helfen können. Aber auch die sollten eben wirklich nur in Absprache mit dem Arzt genommen werden. Und wenn Beschwerden schlimmer werden, dann sollte man mit seinem Arzt auch beraten, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, ins Krankenhaus zu gehen.
Fazit also, Finger weg von Mitteln, die dubiose Anbieter über das Internet verkaufen wollen.
Ja, unbedingt. Also der Nutzen ist fraglich, die Risiken für die eigene Gesundheit, die sind groß. Und man darf nicht vergessen, hinter den Angeboten stecken eben in der Regel Kriminelle, die illegal Geschäfte machen wollen, mit der Angst vor Menschen.
Vielen Dank, Martin Winkelheide. Herzerkrankungen stellen ein besonderes Risiko in Zeiten der Corona-Pandemie dar. Darüber haben wir bereits mit den zwei Experten gesprochen, die uns zugeschaltet sind. Professor Georg Ertel, Direktor des Uniklinikums in Würzburg, und Professor Karl Stangl, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Charité in Berlin. Sind Herzpatienten im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus womöglich besonders gefährdet? Kann das Virus auch das Herz schädigen? Was müssen Herzpatienten, die regelmäßig ihre Medikamente einnehmen, jetzt besonders beachten? Das sind einige der Fragen, die uns beschäftigen. Am Telefon in Hannover begrüße ich Frau Steher. Guten Morgen, Frau Steher.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind Herzpatientin.
Ja.
Und nehmen Medikamente.
Ich nehme Medikamente. Ich nehme Lixiana 60 einmal pro Tag und Bisoprolol 5 Milligramm. Auch einmal pro Tag. Und sind diese Medikamente jetzt, also nehme ich sowieso jetzt weiter erstmal nach Rücksprache auch mit meinem Arzt. Ja.
Ich gebe die Frage jetzt erstmal an Professor Stangl weiter. Ich hoffe, er hat uns gehört und kennt jetzt, ja. Er wird Sie die Medikamente sicherlich kennen. Mir sagt das natürlich nichts.
Schöne Grüße nochmal. Sie nehmen einen Blutverdünner und Sie nehmen einen Beta-Blocker.
Ja.
Ich weiß mutmaßlich aus welchen Gründen, und es gibt überhaupt keinen Grund, diese Medikamente zu ändern. Ja. Dieses Apixaban ist notwendig, um bei Ihrer Grunderkrankung Schlaganfälle, Embolien zu verhindern, und Beta-Blocker ist ein notwendiges Medikament, um im gegebenen Fall die Herzfrequenz abzusenken. Das sind bewährte Medikamente, die jetzt auch nicht irgendwie verdächtigt werden, hier mit dem Virus, mit der Erkrankung in irgendeiner Form zu interagieren. Also Sie sollten das so, wie es ist, weiternehmen.
Ja, okay, ja.
Ja, danke. Ist Ihre Frage schon damit beantwortet?
Eigentlich schon, aber ich sag mal, ich fühle mich unwohl, weil ich jetzt mit dieser langen Dauer dieses Virus, der jetzt hier um die Welt läuft, ich kann nicht 2 Jahre hier zu Hause bleiben. Also das halte ich nicht aus, dann weiß ich nicht. Dann bin ich fast versucht, mir einen Strick zu nehmen, ja, weil das geht nicht. Ich gehe raus, habe einen Mundschutz und bin also jetzt total entsetzt, wie viele Menschen hier auch in Hannover immer noch ohne Mundschutz dann in den Geschäften rumlaufen. Auf Allistermeile ein Abstand von 1,50 Meter ist überhaupt nicht machbar. Und warum dann kein Mundschutzzwang hier auch gemacht wird? Denn wir Alten, die sagen immer, die wollen uns Alte schützen. Aber das ist doch kein Schutz für mich, wenn ich 2 Jahre in meiner Wohnung bleiben soll. Ich lebe alleine. das hält kein Mensch aus. Ne?
Das ist ein Problem, das Ihnen und ganz vielen anderen auch so geht, ja, Herr Stangl?
Ich denke, diese psychosoziale Komponente ist sehr wichtig, aber wenn Sie jetzt auch die Politik verfolgen und so, ich denke, dass es gelockert werden wird und gelockert werden muss. Aber wir Kardiologen müssen ein bisschen warnen. Ich würde das so ausdrücken als Angst, Selbstmord, als Angst vor dem Tod. Das heißt also, man hat irgendwie so viel Angst vor einer möglichen Infektion, die vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist, und lässt dann ganz entscheidende Medikamente, und in Ihrem Fall eben die Blutverdünnung oder den Beta-Blocker weg. Mhm. Und das Risiko, dass Sie hier eventuell einen Schlaganfall erleiden, behindert sind, sich gar nicht mehr bewegen können, ist nicht zu unterschätzen. Und das sollten Sie in dieser Situation auch nicht tun. Die andere, die soziale Isolation, also Alleinstehende und dann noch mit Kontakteinschränkungen, verstehe ich sehr wohl, aber vielleicht wird es ja besser.
Das wünschen wir Ihnen, Frau Stehr. Und herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja, ich danke Ihnen auch. Ja, danke. Hoffen wir, dass es besser wird.
Hoffen wir alle. In Werden ist Frau Krambusch am Telefon. Guten Morgen, Frau Krambusch.
Nein, hier ist die Anne Quambusch. Also das ist ein lateinischer Hausname.
Frau Quambusch, dann ist das ist falsch bei mir gelandet. Guten Morgen nach Werden.
Ja, nein, Werden ist nicht richtig. Senden bei Münster. Ja, ich habe Virustachykardie, das ist durch reinen Zufall festgestellt worden im Franziskus-Krankenhaus in Münster. Ich lag da eigentlich wegen meiner Lunge, ich habe Asthma und da musste was neu eingestellt werden. Und dann haben die 250 Pulsschläge zufällig in der Minute festgestellt. Und da werden ja morgens immer die vitalen Funktionen überprüft und dabei ist das festgestellt worden. Und dann, und ich kriege Isoptin und wie heißt das alles, Digimerk. Und jetzt wollte ich wissen, ist man damit eigentlich ein Risikopatient?
Durch
mit Sinustachykardie.
Ich gebe die Frage mal an Professor Ertl in Würzburg weiter.
Ja, also Sie sind vor allem Risikopatientin, weil Sie Asthma haben und wahrscheinlich auch schon eine chronische Lungenerkrankung. Das fürchte ich bei der Medikation, weil sonst hätten Sie andere Medikamente bekommen. Und diese Tachykardie, die ist vermutlich auch sekundär, teils.
Bedeutet das sekundär?
Das bedeutet, dass es wahrscheinlich irgendwie mit Ihrem Asthma auch zusammenhängt und mit der chronischen Lungenerkrankung.
Oh, und also da frage ich ihn mal, wenn ich da einen Termin habe,
ja,
den Lungenfacharzt.
Ja, und die Medikamente, die passen dann schon dazu, würde ich mal klar sagen. Aber wie gesagt, Sie sind Risikopatientin und sollten sich schützen.
Ich habe eine Frage. Wie kann man sich als Asthma, vielleicht wissen Sie das, als Asthma-Patientin schützen? Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht lange Luft bekomme durch einen Mundschutz. Wie soll das gehen?
Das müssen Sie mal ausprobieren. Wahrscheinlich geht es ganz gut, denn einatmen können Sie ja ganz gut. Insofern glaube ich, dass das mit der Maske, wenn Sie es nicht psychisch zu sehr belastet, dass Sie das hinkriegen. Einfach mal probieren.
Ja. Also uns hören natürlich auch noch mehr Asthma-Patienten zu. Für Asthma-Patienten in jedem Fall einen Mundschutz empfehlenswert, höre ich daraus.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Ja, vielen herzlichen Dank für den Anruf. Und in Hamburg ist jetzt Angelika Große-Extermöhring am Telefon. Ich hoffe, ich habe diesmal den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, sehr richtig. Guten Morgen.
Guten Morgen
an alle Hörer, an Sie auch ins Studio.
Ihre Frage?
Meine Frage ist, mein Lebensgefährter ist an einer Amyloidose erkrankt. Das ist eine sehr seltene Herzerkrankung, wo sich die Proteine ans Herz andocken und auch die Beschwerden entsprechend machen. Jetzt wird er betreut von dem entsprechenden Zentrum in Heidelberg. Meine Frage ist jetzt an die Experten, ob er neben den üblichen Medikamenten, die er hat, wie Eliquis und die Beta-Blocker und sowas, natürlich auch die anderen Herzprobleme auch hat, was er tun kann, um sich neben den anderen Dingen auch zu schützen. Wir wissen, wir halten Abstand, wir leben im ländlichen Raum, können das hier wunderbar organisieren auch. Nur haben wir Sorge, wenn man sich dann doch wieder im öffentlichen Leben bewegt, was man machen kann, wenn man irgendwelche Symptome auch hat.
Herr Professor,
auch ich als Angehörige jetzt tun da besondere Sorgfalt zu haben.
Herr Professor Steiner.
Das ist eine spezielle Situation. Es ist eine Beteiligung also von Amyloid. Das sind fehlgefaltete Eiweißstoffe, die sich auch im Herzmuskel ablagern können bei bestimmten Erkrankungen. Und erfreulicherweise, und das müssen Sie, also die Symptome sind in der Richtung, dass die Herzwand verdickt und sehr steif wird und das Wasser sich staut in der Lunge, aber vor allem auch in den Beinen und im Körper. Und dass die Diuretika, also wassertreibende Medikamente, ganz entscheidend mit sind. Ihr Lebensgefährte oder solche Patienten haben aber bei bestimmten Formen von diesen Amyloidosen jetzt die Möglichkeit, neuerdings wenigstens zwei Medikamente einzunehmen, die es ein bisschen lindern. Nichtsdestotrotz ist er, wie Kollege Erdl schon ausgedrückt hat, bei analogen Fällen natürlich schon aufgrund der Herzmuskelschwäche, durch die Steifigkeit, ausgeprägten Steifigkeit, eigentlich ein Hochrisikopatient mit all den Vorsichtsmaßnahmen, die wir hier schon besprochen haben. Also das heißt, Sie leben auf dem Lande, Sie sind vorsichtig in Ihren Sozialkontakten, haben aber auch die Hoffnung, das ist ganz entscheidend, die Kollegen in Heidelberg sind eine ganz führende Klinik, dass man mit neuen Medikamenten die Erkrankung wenigstens auf dem Stand einfrieren kann, wie sie jetzt ist. Und das gab es vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht. Also insofern eigentlich ein günstiges Ergebnis.
Mhm. Aber eine gefährliche Situation.
Aber trotz alledem eine gefährliche, eine Risikosituation sicherlich, ja.
Frau Professor Extermöhring?
Ja, ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Nur meine Unsicherheit, die ich so als Angehörige auch habe, was kann ich tun jetzt? Wenn Symptome auftreten, muss ich sofort zum Gesundheitsamt gehen, damit er sich testen lässt? Oder wenn er jetzt einmal Fieber bekommt oder wenn er Durchfall bekommt oder solche Dinge?
Frau Große, in solchen Fällen, ist es so, Ihr Mann ist oder Ihr Lebenspartner ist ein Hochrisikopatient in dieser Situation. Das heißt, man wird jetzt nicht zuwarten und sehen, es wird schon besser, sondern der Puffer, die Möglichkeit, das vom Körper zu kompensieren, ist entsprechend eingeschränkt. Im Zweifel einfach früher sich an eine Rettungsstelle oder früh sich an eine Rettungsstelle wenden, wenn Symptome in die Richtung auftreten können. Das muss in diesem Fall früher geschehen. Er hat wenig Kapazitäten, um eine Infektion abzupuffern, wie das junge Leute oder so können.
Herzlichen Dank für den Anruf und für Ihren Lebensgefährten alles Gute. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zuvor wollen wir aber noch auf die gegenwärtige Situation in den Krankenhäusern und Kliniken eingehen. Am Freitag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, die Krise sei in Deutschland in den Griff zu bekommen. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt zwar weiterhin, aber zumindest in Deutschland nicht so dramatisch wie befürchtet. Am Montag wurden einige Regelungen gelockert. Wir haben ja nun zwei Klinikdirektoren in der Sendung, deswegen wollen wir auch erfahren, wie es dort jeweils konkret aussieht. Herr Professor Erdl, Würzburg ist zwar fränkisch, gehört aber natürlich zum Bundesland Bayern und dort ist die Zahl der Corona-Infizierten von Anfang an besonders hoch gewesen. Spüren Sie in Ihrer Klinik eine Entspannung der Situation?
Ja, also im Prinzip war ja Würzburg sogar ein Hotspot mit einem Altenheim, wo es da sehr viele Fälle relativ rasch gegeben hat. Das Problem war ja, dass wir letztlich mit mehr Patienten dann am Ende gerechnet haben, als jetzt kommen. Also ist ein Eu-Problem, kann man sagen. Wir haben die elektiven Patienten abgesagt im großen Stil, sodass wir jetzt von etwa 1400 Betten etwa 800 Betten frei haben und haben umgerüstet auf Intensivbetten, etwa 70 Intensivbetten hochgebracht auf maximal 140. die wir aber jetzt tatsächlich in dieser Form nicht brauchen. Das ist erfreulich.
Können Sie denn schon Operationen durchführen, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten?
Ja, das müssen wir sogar. Das ist eine ganz wichtige Botschaft auch an die Bevölkerung, dass alles, was irgendwie irgendwann mal operiert werden muss, wird auch operiert. Das heißt, wenn wir sagen, wir operieren jetzt keine Fälle, die 3 Wochen warten können, dann müssen wir sie nach 3 Wochen trotzdem operieren. Und das tun wir auch. Also nochmal diese Botschaft, alles, was gemacht werden muss, wird gemacht, und bitte, liebe Patienten, geht ins Krankenhaus, wenn es notwendig ist, und sitzt das nicht zu Hause aus.
Herr Professor Stangl in Berlin, wie sieht es bei Ihnen in Berlin aus?
Die Charité ist im Prinzip das erste Anlaufzentrum, vor allem auch für die schwerstkranken Patienten. Wir haben etwa 100 Patienten mit Covid-positiv, davon sind 2/3 intensivpflichtig. Wir haben aber sehr in einem langen Vorlauf die Klinik, die Kapazität, die Intensivkapazität mehr als verdoppelt und sind jetzt gut in diesem Bereich, wobei man einfach sagen muss, das wird der Kollege Ertl auch bestätigen, in dem Augenblick, wo Patienten kommen und beatmet werden müssen, die kommen, um dann auch zu bleiben. Also es ist nicht so, dass irgendwas leer steht, aber wir haben die Kapazitäten, um vielleicht für eine zweite Welle oder weiteren Anfall oder Zuverlegung entsprechend hier gerüstet zu sein. Das ist vielleicht auch mal interessant. Das sind, wenn man diese selektierten Patienten, also die schwerstkranken Patienten nimmt, sind die etwa 70 Jahre im Schnitt. Und interessanterweise ist erkranken zwar Frauen und Männer gleich häufig, aber die Schwererkrankten sind zu über 70% Männer. Das ist das, was man hier sieht. Und wie gesagt, die Dauern, wenn wir uns die Verlaufsdauern ansehen, der Intensivaufenthalte, sind die dann lange, sind die über Wochen. Und das muss man natürlich bedenken, auch wenn jetzt Kapazitäten bereitgestellt werden und nicht gleich belegt werden, ist es ein guter Puffer, um eventuell eine zweite Welle oder der Anfall von mehr schwerkranken Patienten. Wir sind ja noch immer eher in dem Niedrigrisikobereich. Wir müssen auch mal davon ausgehen, dass Patienten wirklich aus dem Hochrisikobereich verstärkt anfallen, gut abpuffern zu können.
Worauf führen Sie das zurück, dass ausgerechnet Männer besonders häufig vom schweren Verlauf betroffen sind?
Das ist interessant. Zum einen sind Männer wahrscheinlich, also auch wenn man das Altersjustiert, die 70-jährige Frau mit dem 70-jährigen Mann vergleicht, ist der Mann schwerer krank. Es könnte sein, dass immer noch Rauchen etwas höher als lungenschädigende Noxe hier vorherrscht. Das zweite ist aber, interessante, fast philosophische These, dass Frauen in ihrem Immunsystem besser gerüstet sind gegen jetzt eine vor allem virale Infektion. Wir kennen das von anderen Viren, dass Frauen weniger versterben, eine bessere Abwehrfunktion haben. Und wenn man auch in das Labor zurückgeht und zum Beispiel männliche Zellen mit weiblichen Zellen vergleicht, zum Beispiel von zweieigen Zwillingen, dann sieht man, dass viele Gene, also Gene, die das Immunsystem regulieren, bei der Frau anders in der Regel schneller und besser hochreguliert werden, als das bei Männern der Frau ist. Und das kann man eventuell als Hypothese anführen, dass eine Frau besser mit solchen Infektionen primär ab kann.
Damit wollen wir zurückkommen zu den Herzerkrankungen und dem Risiko in Zeiten von Corona. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in der Lüneburger Heide ist Herr Pape. Guten Morgen, Herr Pape.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ich bin 78 Jahre alt, sportlich aktiv. Und habe seit November, war ich in einer Kardioambulanz und da ist dann festgestellt worden, dass ich an Presenkoben leide, aber ohne Bewusstlosigkeit. Und ich habe da alle so 4 bis 6 Wochen mal einen sehr stark erhöhten Puls gehabt, also kaum merkbar, und habe das eigentlich immer ignoriert, weil ich ansonsten, das dauerte immer nur wenige Minuten, und habe das ignoriert, und sonst hat mir nichts gefehlt. Und bis mir dann Sportkollegen mal dringend anempfohlen haben, mal in mich ins Krankenhaus zu begeben und da mal
und das untersuchen zu lassen. Und,
genau.
Und da haben die dann die Herzrhythmusstörungen festgestellt.
Ja, also ich habe denn so Aussetzer, nicht? Das sind also ständig Aussetzer, die also mein Hausarzt auch gesagt hat, das ist normal. Aber dieses Vorkommen, das alle 4-6 Wochen stattfand, das ist also beim Hausarzt nie passiert, und auch ein Langzeit-EKG hat eigentlich nie diesbezügliche Ausfälle gezeigt.
Herr Professor Ertel, hört sich das normal an, was Herr Paul?
Ja, das Häufigste, was sowas macht, ist intermittierendes Vorhofflimmern. Und wenn das wirklich zu schwereren Symptomen führt, dann gibt es eben Langzeit-EKGs, die man praktisch einpflanzt und dann über längere Zeit diesen Herzrhythmus sich anguckt. Wenn das nur so kurze Dinge sind und zu Präsynkopen, also sie sind nie wirklich bewusstlos geworden, offenbar, dann ist das eine Sache, dass man erwägen kann, aber das muss dann der Arzt vor Ort muss das dann entscheiden.
Ja, aber es macht schon Angst, wenn man solche Herzrhythmusstörungen hat oder solche Aussetzer hat.
Auf jeden Fall, ja, das sind aber wahrscheinlich die harmlosen Begleiterscheinungen, die festgestellt werden, während die Präsynkopen da irgendwas anderes sind.
Herr Pape, bekommen Sie denn Medikamente dagegen?
Ja, mir wurde da gleich im Krankenhaus wurde mir Flexainid zweimal täglich, morgens und abends, und Bisoprolol nach der morgendlichen Mahlzeit anempfohlen. Und ich habe das ja mal im Internet nachgelesen, und demnach ist es also kein Medikament, das also über einen längeren Zeitraum zur Dauermedikation genommen werden soll. Insbesondere bei älteren Personen es da wohl gewisse Probleme gibt. Aber aufgrund der anfänglich engen Überwachung mit auch in meinem Urlaubsort mit einem EKG und dann mit telefonischer Rücksprache mit dem behandelnden Arzt im Krankenhaus. Da sollte ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Der QRS-Wert, der war wohl also super, und das hat also gar keine Probleme bereitet.
Herr Pape, das hört sich aber insgesamt so an, als ob Sie da in sehr guter Behandlung sind und genau das machen, was gemacht werden soll.
Ja, das würde ich.
Ja, ich weiß es ja nicht besser.
Ja. Also, Sie haben aber noch die Bestätigung von Herrn Ertel bekommen, und ich glaube, Sie sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, und wir wünschen Ihnen dafür alles Gute. Vielen herzlichen Dank für den Anruf, und am Telefon ist jetzt Frau Seibt.
Ja, schönen guten Tag.
Tag, Frau Seibt.
Guten Tag. Ja, ich habe eine Frage, und zwar: Mein Mann wartet zurzeit auf ein Spenderherz. Er hat letztes Jahr eine Herzpumpe eingebaut bekommen und lebt seitdem damit. Und eigentlich hätten wir jetzt Ende des Monats einen Termin gehabt zum Screening, weil er halt unter Notfall-OP diese Herzpumpe halt implantiert bekommen hatte. Und deswegen war er damals auch noch nicht auf der Liste. Und wir erwarten natürlich sehnlichst darauf zu kommen. Jetzt ist dieser Termin heute abgesagt worden, was wir schon gedacht hatten, weil auch ganz viele Untersuchungen schon nicht mehr stattgefunden haben. Und jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen in Sorge, wann das denn weitergeht, weil mein Mann ist jetzt 45, sehr jung, war Sportler, hatte aber eine schwere Lungenentzündung, wurde nicht wirklich wahrgenommen, dass mein Mann wirklich so krank war. Es haben drei Ärzte immer gesagt, ach, sie sind ja super trainiert, sie haben halt jetzt ein Problem durch die Lungenentzündung. Ja, es war aber nicht so, es ging schon aufs Herz, das heißt, er hatte nur noch ein EF von 24 und hatte da, ja, zwei Wiederbelebungen, Koma und jetzt die Herzpumpe.
Und Sie machen sich große Sorgen, das hört man Ihnen an.
Ich mache mir sehr große Sorgen, und ich bin sehr gefasst, weil ich sehr viele Ärztegespräche hatte, auch mit den Kliniken, in denen er halt nun mal auch war, halt gesprochen haben, weil mein Mann hätte das eigentlich nie überleben können, wenn er nicht so gut trainiert gewesen wäre, diese Schwere der Wiederbelebung und alles. Und jetzt bin ich natürlich so, dass ich denke, Mensch, das hat er jetzt alles überstanden. Und jetzt kommt Corona, und es ist einfach ein Desaster.
Herr Professor Stangl, ein Desaster, ja, das Frau Seib beschreibt.
Desaster, das man aber angehen muss oder mit beseitigen muss. Sie sind da in der Reihe, das in der Kardiologie gibt es eben diese Risikogruppen. Ihr Mann ist genau in diesem Bereich. Es gibt Risikogruppen, das sind Patienten, die auf eine neue Herzklappe warten, also Stichwort TAVI. Es sind Patienten, die haben schwerwiegende Herzrhythmusstörungen, die behandelt worden sind und die jetzt in dieser akuten Phase der Notfallversorgungskonzepte einfach mal ein bisschen nach hinten geschoben worden sind. Wir sehen aber das zum Beispiel bei TAVI-Patienten. Drei oder vier haben abgelehnt, weil sie es nicht wollten wegen der Infektion und sind auf der Warteliste innerhalb von kurzer Zeit tragischerweise gestorben. Das soll natürlich nicht sein, das wird ihrem Mann auch nicht passieren, aber sie sind hier nicht ein Elektiv, ihr Mann ist kein Elektivpatient, sondern ein Hochrisikopatient mit einem Kunstherz, der auf die Transplantation wartet. Selbstverständlich sind die meisten Herzzentren und die Zentren sind Covid-frei oder haben Covid-freie Bereiche. Und selbstverständlich müssen sie darauf drängen, dass ihr Mann dort sich wieder für die Routineuntersuchung und die weitere Vorbereitung selbstverständlich vorbereitet. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und alle Krankenhäuser, die meisten Krankenhäuser gehen ja jetzt auch wieder aus dieser ersten Vorbereitungsphase dazu über, jetzt über den akuten lebensbedrohlichen Notfall hinaus dringliche Patienten zu nehmen. Und Ihr Mann ist ein absolut dringlicher Patient. Und das müssen Sie nochmal deutlich machen und im Versorgungszentrum hier vorstellig werden. Das ist überhaupt keine Frage.
Ja. Und wie gehe ich denn eigentlich so mit meinen Kindern um? Sag ich mal, ich habe eine, die geht aufs Gymnasium, die andere geht auf die Grundschule noch, kommt jetzt auf die weiterführende. Ich selber bin noch im totalen Lebensalter. Also ich gehe noch arbeiten, habe zwar auch bestimmte Schutzmaßnahmen, die ich einhalten muss und kann. Aber wie soll ich da vorgehen?
Ich denke, dass sich Ihre Familie an gewisse erhöhte Hygienemaßnahmen, das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, halten muss. Wir haben das gehört, das geht über diese banalen Dinge, Hände waschen, Desinfektion, Maske vermeiden. Mit den Kindern natürlich sehr schwer, stelle ich mir vor, andere Kontakte, aber anders wird es nicht gehen. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf diese wirkliche Spezialsituation. Der Mann muss natürlich in diesem Programm bleiben und auch auf weiter Fortführung der Listung bzw. Erhalt der Spende da drängen.
Frau Seibt, eine schwierige Situation, vor der Ihre Familie da steht. Und ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen Hilfestellung geben können und wünsche Ihnen dafür aber alles Gute. Und in Norddeutschland, bei Kiel, ist Frau Herzog am Telefon. Guten Morgen, Frau Herzog.
Guten Morgen. Ja, bei uns ist die Sache so, wir vermuten, dass wir Corona hatten. Also die ganze Familie hatte Luftnot. Ich hatte das ganz extrem. Ich habe um Luft gerungen, 2 Wochen lang, bin die Treppe nicht hochgekommen. Es wurde leider, sind wir bei der Hotline gar nicht durchgekommen. Da ist 2 Stunden Wartezeit gewesen. Wir sind nicht getestet worden. Jetzt ist es bei meiner 16-jährigen Tochter so. Sie hat seitdem, wie so Teenager sind, nicht auf mich gehört, hat wieder Sport getrieben. Jetzt sagt sie aber, ihr geht es so schlecht, immer schlechter, Schmerzen in der Brust, Schwindelanfälle, einen ganz niedrigen Blutdruck, enge Gefühl in der Brust. Jetzt mache ich mir natürlich Gedanken, wenn das jetzt Corona war, was jetzt leider ja auch per Antikörper nicht mehr gut nachweisbar ist, solange die noch nicht zuverlässig sind, die Tests, und sie eine Herzmuskelentzündung davon weggetragen hat. Kann das behandelt werden? Sollte es behandelt werden? Heilt es von selber aus, wenn man Ruhe einhält? Wie wäre da das Vorgehen?
Herr Professor Ertel, wenn eine 16-Jährige über Druck in der Brust klagt, über Herzmuskelbeschwerden, hört sich dramatisch an.
Ja, also sie muss auf jeden Fall dringend einen Arzt aufsuchen. Das ist ganz klar. Es muss auch Diagnostik gemacht werden. Die Antikörper sind inzwischen nicht mehr so schlecht. Das muss man klar sagen. Sie sind zwar noch in der Erprobung allenthalben, aber es gibt doch jetzt inzwischen schon größere Serien, in denen die getestet wurden. Es gibt verschiedene Antikörpertests, die müssen in ihrem Fall gemacht werden, am besten gleich bei der ganzen Familie. Und bei der Tochter, wenn die jetzt anhaltend Beschwerden hat, muss sie dringend untersucht werden.
Eine Diagnose können wir hier am Telefon nicht stellen, Frau Herzog, das ist unmöglich. Da müssen Sie wirklich dann mit Ihrer Tochter zum Arzt gehen. Und da wünschen wir Ihnen alles gut und viel Erfolg dabei, dass das herausgefunden wird, was denn dahinter steckt. Wir wollen Ihre E-Mails auch alle beantworten. Viele Hörer und Hörerinnen haben uns geschrieben und all diese E-Mails gelesen. Hat mein Kollege Mirko Smiljanic, der jetzt im Studio ist. Was interessierte unsere Hörer besonders, Mirko Smiljanic?
Das waren sehr viele E-Mails. Zum Beispiel eine E-Mail von Urs Müller, 68 Jahre alt. Er schreibt, ich leide unter COPD mit reduzierter Atemkapazität, 80% von normal. Und er möchte wissen, schlichte Frage, bin ich Risikopatient oder bin ich schon Hochrisikopatient?
Herr Professor Ertl, ist das ein Risiko?
Hochrisikopatient.
Was könnte er tun, was soll er machen?
Er soll sich auf jeden Fall schützen. Die allgemeinen Präventionsmaßnahmen soll er befolgen und andererseits jetzt für die Herzpatienten auch speziell oder insgesamt chronische Patienten seine Medikamente weiternehmen, soweit es geht, aktiv bleiben. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist so ein generelles Problem, dass jetzt Alte und chronisch Kranke glauben, sie können gar nicht mehr vor die Tür gehen und sich dann nicht mehr bewegen. Also möglichst das alles aufrecht erhalten und allerdings eben die üblichen Dinge vermeiden. Also ich empfehle auch nochmal von dieser Stelle aus allen Hörern hier, dass sie auf die Webseiten zum Beispiel der Deutschen Herzstiftung gehen oder der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Die geben dann auch Hinweise für Patienten und Laien.
Erik Sinde schreibt uns, er ist Patient, er leidet unter Vorhofflimmern. Bei mir, schreibt er, tritt das Vorhofflimmern circa einmal im Monat für einige Stunden auf. Soll ich mich da mehr vorsehen als andere? Ich bin 52 Jahre alt, nehme keine Medikamente. Das sei mit seinem Herzspezialisten so abgesprochen.
Herr Professor Stengel?
Ja, bis ich so richtig vorsehen, denke ich, kann er sich nicht. Er muss ausschließen oder ausschließen lassen, dass keine strukturellen Erkrankungen des Herzens vorliegen, also Bluthochdruck oder koronare Herzerkrankung. Und dann ist einmal im Monat für wenige Stunden, kann so gefahren werden, das ist klar. Aber er ist natürlich noch jung, wenn sonst keine schwerwiegenden Vorerkrankungen sind, ist er auch irgendwann ein guter Kandidat, dass man dieses Vorflimmern zum Beispiel mechanisch durch Ablation, also Verödung dieser Herde, dieser Vorflimmerherde hier durchführen könnte. Aber wie gesagt, wichtig ist das Abklären von möglicherweise zugrunde liegenden Herzerkrankungen. Dann gibt es natürlich auch etliche Auslösefaktoren, zum Beispiel Alkohol, den man vermeiden kann oder reduzieren kann. Also ohne Herrn Sinkel dazu unterstellen, aber das sind so Faktoren, die so ein bisschen auslösen können. Oder exzessiver Sport, auch das. Aber im Wesentlichen sind es die Perspektiven, die wir hier aufgezeigt haben.
Lothar Jochade hat uns eine Mail aus Österreich geschrieben. Er schreibt, ich habe nach einer Endokarditis-Operation, unter anderem Ross-Operation, künstliche Aortenbogen, zwar keine Probleme mehr, aber ich bin doch sehr unsicher, was ich tun soll. Was würden Sie ihm vorschlagen?
Herr Professor Ertl.
Ja gut, spezielle Maßnahmen jetzt gegen Covid gibt es für solche Patienten nicht. Wir müssen auch wieder auf die Allgemeinmaßnahmen verweisen. Er muss sich auf jeden Fall schützen. Einmal Endokarditis ist ein bleibendes Risiko für Wiederendokarditis. Diese Viren machen allerdings direkt keine Endokarditis. Allerdings, wenn er dann so einen Covid-Befall hätte und einen schwereren Verlauf, dann hätte er eben ein erhöhtes Risiko.
Dann schreibt uns Wilhelm Grüßing, dass er vor 10 Tagen folgende Symptome hatte: krampfartige Bauchschmerzen, urplötzlicher Geschmacksverlust für wenige Stunden, Kopfschmerzen und eine Körpertemperatur von 37,7 Grad. Alle Symptome außer den Bauchschmerzen eher in abgeschwächter Form. Seit circa 5 Tagen nach Abklingen der Symptome sind Herzrhythmusstörungen aufgetreten. Häufig fehlt der 3. Herzschlag, manchmal auch jeder 3. und 5. Was soll er tun?
Herr Professor Stangl, das sind ja schon genaue Beschreibungen. Sagt Ihnen das was?
Das sind schwierige, genaue Beschreibungen, ja. Ich würde jetzt erst primär nochmal zuwarten, wenn sich Fieber einstellen sollte, wenn sich spezifische Symptome einstellen sollten, klar, auf eine weitere Abdrängung drängen. Ansonsten ist es ja nicht typisch, was der Patient hat, sondern er kann normal zum Arzt gehen, Langzeit-EKG machen oder ein Grund-EKG zumindest machen, um zu sehen, ob was diesen jetzt zum ersten Mal gefühlten Herzrhythmusstörungen dazu kommen liegt.
Also damit muss man aber direkt zu seinem Arzt gehen. Das kann man nicht hier am Telefon so einfach beschreiben oder so einfach diagnostizieren.
Das kann man so am Telefon nicht so einfach beschreiben.
Nee, das erwartet auch keiner von Ihnen. Herzlichen Dank. Herzerkrankungen, ein besonderes Risiko in Zeiten von Corona. Dank an unsere beiden Experten, Professor Karl Stangl aus Berlin und Professor Georg Ertel aus Würzburg. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder mit Berichten der Umwelt- und Verbraucherredaktion.